So, jetzt gibt es wieder Platz. Wir lieben dieses Problem mit den Kindern und mit den Plätzen und mit der Luft. Nein, nicht so wirklich, aber wir freuen uns, dass wir dieses Problem haben. Wer mich irgendwie auf Facebook verfolgt, der weiß es vielleicht. Ich habe kürzlich was geteilt, was ich sonst ganz, ganz selten mache. Ich habe seit diese Meldungen, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat in den Medien, als verbreitet wurde, dass bis zum Jahr 2050, 2060 oder sowas die Kirchen damit rechnen, dass sie, glaube ich, 50% der Mitglieder verlieren oder sowas. Ich habe mir immer gedacht, wann kommt endlich mal eine Meldung, dass es in Deutschland auch Kirchen gibt, die keinen Mitgliederrückgang haben. Und ja, sowas gibt's. Und jetzt vor 2 Wochen oder sowas hat der für seine hochwertigen Sendungen berühmte Sender RTL 2 tatsächlich doch eine Dokumentation gebracht zum Pfingsten. Auf der einen Seite, sie haben angefangen mit dem evangelischen Pfarrer, die Kirche zugemacht haben, die dicht gemacht haben, weil nicht mehr genügend Leute da waren. Und ganz zum Schluss haben sie einen Bericht gebracht von einer unserer Partnergemeinden aus unserem Bund, vom BFP, aus dem Gospelhaus in Nördlingen. Und dass es eine wachsende Gemeinde ist. Und sie haben so ein bisschen vorgestellt, was die anders machen. Und ich habe mir gedacht, wow, hoffentlich kommt es irgendwo an. Dass Glaube eben nicht bloß ist, dass man irgendeine Tradition fortführt, so lange, bis es einfach niemanden mehr interessiert, sondern dass Kirche auch heute noch relevant ist. Und nicht, weil wir alles besser machen, versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, dass wir besser sind als die großen Kirchen. Aber ich hoffe, dass auch in den großen Kirchen ein neues Verständnis dafür geweckt wird, dass man nicht immer bloß weitermachen kann wie bisher, sondern dass die Leute Glauben suchen, der mit ihrem Alltag was zu tun hat und wo sie ihre Kinder mitbringen können und wo einfach Leben geteilt wird. Und das ist so unser Herzschlag in unserer Gemeinde, dass wir sagen, wir möchten nicht bloß irgendwas verwalten, wir haben auch eine Tradition und wir haben auch ganz, ganz viele Kirchen zugemacht, weil wir am Anfang ganz, ganz vieles nicht verstanden haben in unserer Bewegung und weil man eben auch in dem Fall halt was anderes verwaltet hat. Und wir freuen uns darüber, dass wir dieses Luxusproblem haben, dass Leute zu uns kommen und dass mehr Leute zu uns kommen und dass unsere Räume eigentlich zu eng sind und dass wir hoffentlich bald einen Stock tiefer in größere, schönere Räume ziehen können. Und da freuen wir uns sehr drüber. Also, das langes Vorgeplänkel. Ich möchte den Horst nicht so lange warten lassen. Der freut sich jetzt schon den ganzen Vormittag drauf. Ich möchte allerdings, bevor ich den Text für heute vorlese, noch mal ganz kurz auf das eingehen, was so die letzte Zeit war. Wir haben angefangen, dass wir uns überhaupt über Ephesus Gedanken gemacht haben. Wir haben uns die Stadt angeschaut, haben die geistlichen Voraussetzungen angeschaut, die es dort gab. Könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage in der Mediathek, könnt ihr das alles noch mal lesen. Und vor 2 Wochen hat Martin den zweiten, wenn du so willst, den ersten Teil, richtigen Teil quasi gemacht, wo es um den Anfang vom ersten Kapitel ging. Und das Thema hieß das Beeindruckende an der Gemeinde. Und Martin hat uns gezeigt, dass es ganz stark auf die Perspektive ankommt, die wir einnehmen. Und das werden wir heute in dem Text auch sehen. Dass die Perspektive wichtig ist. Wo schauen wir hin? Was ist unser Ziel? Das Ziel unseres Verbandes übrigens ist mehr Menschen. Genau, die Mitarbeiter, die vorher da waren zum vorbereitenden Gebet, die wissen das. Und das werdet ihr immer wieder hören jetzt. Ich finde den Slogan so cool. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir möchten, dass viele Menschen mehr so sind wie Jesus. Dass Jesus sichtbar wird in uns. Und das ist eine gute Perspektive, die wir haben. Und dann hat er uns noch 3 Punkte vorgestellt, die wir im Heiligen Geist geschenkt bekommen haben. Wir sind erwählt zu einem Werk, was einen Unterschied macht. Und das ist was mich auch immer wieder begeistert. Wir arbeiten nicht ins Blaue hinein. Wir arbeiten nicht bloß, weil man halt sich irgendwo engagieren muss, sondern wir arbeiten dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Menschen verstehen, dass Gott sie so unendlich liebt und dass er bereit war, alles für sie zu geben, damit sie ein Leben in der Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen dürfen. Wir haben gesehen, dass Gott Entscheidungen schon lange getroffen hat, schon lange vor unserer Zeit. Entscheidungen auch, dass wir zu ihm gehören sollen. Und dass das eine Gnade ist, die uns dadurch geschenkt ist. Und dass wir dadurch Bestimmung haben. Und dann schließlich haben wir gesehen, dass Gott uns einen Heiligen Geist gegeben hat, der uns eint, der uns auch über die Denominationsgrenzen hinaus eint, dass wir eins sind mit allen denjenigen, die zum Leib Christi gehören. Und auch das ist uns ganz, ganz wichtig. Und dann kam Pfingsten. Augustin hat was über die Strategie erzählt, die die Welt verändert. Pfingsten, wissen wir alle, hat was damit zu tun, dass der Heilige Geist gekommen ist. Ich hatte an der Konferenz am Pfingstmorgen, also am Sonntag, die Moderation. Und ich habe mir nur überlegt, ob wir ein Ständchen singen sollen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Habe mich dann doch dagegen entschieden, weil es die meisten doch vielleicht nicht verstanden hätten. Aber so Pfingsten nicht bloß als Geburtstag der Gemeinde, sondern Pfingsten als was, wo Gott uns Ausrüstung schenkt. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, wo Gott uns Kraft schenkt, wo Gott uns diesen Heiligen Geist schenkt. Und zwar sowohl für die Gemeinde als auch für den Einzelnen. Und ich hoffe, dass wir das miteinander verstehen. Wenn du deine Bibel dabei hast, was ich dir empfehle, vor allem in der nächsten Zeit, dann hast du hoffentlich schon ein Lesezeichen drin, Epheser Kapitel 1. Und ich fange da an, wo Martin aufgehört hat im Kapitel 1, Vers 15, und ich lese bis zum Ende des Kapitels. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn als Haupt über alles, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Lass uns mit den ersten zwei Versen kurz anfangen. Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und gedenke euer in meinen Gebeten. Ich weiß nicht, wie du betest. Manche beten ja nicht ganz so viel, manche beten vielleicht ein bisschen mehr, aber vor allem diejenigen, die mehr beten, da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir so in der Gefahr stehen, so manche haben ja auch so Gebetslisten, wo sie dann ihre Gebetsanliegen aufschreiben, und dass wir diese Listen natürlich auch ganz treu abarbeiten. Das ist auch gut so. Aber dass es da halt immer darum geht, Herr, schenk du bitte dieses und Herr, schenk du bitte jenes und mach du bitte das und kümmere dich um den und das, das liegt mir alles auf dem Herzen. Paulus hat es auch gemacht, aber Paulus hat noch was anderes gemacht. Er hat gedankt. Und das finde ich so eine schöne Sache, dass wir auch in unseren regelmäßigen Gebeten danken. Und zwar, also stellt euch vor, ihr habt jetzt irgend so ein Gebetsprojekt. Wir hatten vor einiger Zeit so ein Gebetsprojekt für uns, wo wir gesagt haben, Herr, wir brauchen da deine Hilfe und wir bitten dich darum, dass du das schenkst. Und nachdem Gott dieses Gebet erhört hatte, da kann man einmal Danke sagen und dann ist gut, oder? Oder man dankt Gott ständig. Man dankt Gott immer wieder. In unserem Fall waren es Leute, für die wir danken können, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Und dass wir nicht aufhören, dafür zu danken. Dass wir nicht bloß einmal Danke sagen, sondern so wie Paulus sagt, ich höre nicht auf zu danken. Ich habe gehört, dass ihr auf einem guten Weg seid und jetzt danke ich dafür immer wieder. Ich bin nicht jetzt bloß für die nächsten Sachen, die da kommen, sondern ich sage Dank. Und das hilft uns. Das ist auch eine Frage der Perspektive. Die Perspektive richtig zu kriegen. Zu sagen, ich konzentriere mich nicht nur auf die schlechten Dinge. Ich war schon in Gebetsversammlungen, in Hauskreisen oder sowas, wo man ganz, ganz treu gebetet hat für alle möglichen Leute in der Verwandtschaft und in der Gemeinde und sonst irgendwie, die irgendwie krank waren. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich finde es schön, dass ihr da alles dafür betet, aber ich bin nach solchen Gebeten immer deprimiert, Und ich bin fast depressiv, weil es geht nur um Probleme. Und wir müssen aufpassen, welche Perspektive wir haben. Ja, wir dürfen dafür beten und ja, Gott erhört Gebet. Die Gabi hat erzählt, dass sie geheilt wurde. Von der Sigi habe ich es jetzt kürzlich gehört. Die Nicola, mein Namensgedächtnis ist schrecklich. Von der haben wir es kürzlich gehört. Ja, Gott erhört Gebete. Aber lasst uns nicht bloß immer auf die Probleme schauen, sondern lasst uns Gott einfach auch dauerhaft Danke sagen. Und abgesehen davon, wir werden ja jetzt durch diesen Epheserbrief durchgehen. Wir haben gesagt, wir möchten einmal auch so eine Reihe haben, wo wir uns nicht nur unsere Rosinen rauspicken und nur über die Themen reden, die uns irgendwie gefallen, sondern wir nehmen mal einen ganzen Brief und da kommen dann einfach auch mal Themen dran, die jetzt vielleicht, die wir uns so nicht rausgesucht hätten. Aber wir haben festgestellt, oder einer unserer Ziele war eben auch so, die Werte, die wir als Gemeinde haben, in diesen Texten rauszuarbeiten. Und einer dieser Werte, der steckt da schon drin, das wird heute nicht mein Hauptthema sein, aber einer unserer Werte ist, wir sind wertschätzend und ermutigend. Halleluja, ich arbeite da dran, ihr wisst es. Aber das ist genau das, was Paulus hier macht. Paulus ist ermutigend und er sagt, ich habe gehört, dass ihr im Glauben lebt und dass euch das, dass ihr ein richtiges Vorbild seid. Und er sagt es ihnen auch. So, und jetzt kommen wir zum Vers 17. Und jetzt kommen wir zu diesem Gebet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, ich lese es mal nach einer anderen Übersetzung, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Nun lass mich eins klar machen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch den Geist gebe. Hatten sie den Geist oder hatten sie ihn nicht? Wenn ihr betet, ich möchte, dass Gott euch diesen Geist gibt, dann könnte man ja denken, sie hatten den nicht, oder? Jetzt muss man vorsichtig sein, was man sagt. Ja? Lasst mir euch sagen, sie hatten den Heiligen Geist. Martin, könntest du vielleicht das Flipchart noch heraufbringen, dann schreibe ich einfacher. Und ich möchte das aus den Versen zeigen, die Martin vor 2 Wochen uns gezeigt hat. 13 und 14. Wunderbar, herzlichen Dank. Epheser 1, 13 und 14, das ist unmittelbar davor. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollten, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen. Und wer kann mir sagen, was das für eine Zeitform ist? Ja, ich weiß auch nicht so genau, aber es ist jedenfalls Vergangenheit. Ihr habt empfangen. Amen. Und was haben wir empfangen? Das Siegel. Und zwar das Siegel als Versprechen, als Anzahlung des Erbes. So, wenn ihr an Siegel denkt, an was, wo kennt ihr Siegel her? Briefe? Was macht man mit dem Siegel? Brechen, ja, aber bevor man es bricht. Warum macht man das? Genau, also das ist im Prinzip ein Schutz vor unbefugtem Zugriff. Okay, das ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Kennzeichnen. Man macht ein Siegel drauf, damit man weiß, was drin ist oder so. Wer drin ist. Ah, ganz genau. Ja, das ist eine Bestätigung. Also, ihr wisst ja vielleicht, dass ich jetzt seit letztem November für unseren Verband mit unterschriftsberechtigt bin und ich kriege jetzt ständig irgendwelche Briefe aus Solingen, die ich dann immer unterschreiben muss und dann wieder zurückschicken muss. Und ganz, ganz oft muss ich zum Notar gehen. Und der Notar, also ich habe mir früher mal gefragt, warum verlangen die so viel Geld, aber die machen da irgendwelche Schnüre dran und dann kommt noch ein Siegel und eine spezielle Niete und so und das ist ganz furchtbar teuer. Ich hoffe, dass jetzt kein Notar hier ist, der sich auf den Schlips getreten fühlt. Der Notar, der macht bei wichtigen Dingen, wenn man einen Kaufvertrag macht oder so, da werden Siegel drauf gemacht. Die werden dann zum Teil geprägt oder manchmal ist es Wachs oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Da macht jemand ein Siegel drauf und bestätigt damit so, das ist echt. Und du hast ein Recht auf irgendeine Immobilie oder auf, keine Ahnung, irgendwelche Bankschulden oder sowas. Also in dem Fall hat die Bank das Recht, du hast die Pflicht. Und das ist das, was Paulus hier meint. Er gibt uns ein Siegel, er gibt uns ein Erbe. Und Gott bestätigt es mit diesem Siegel des Heiligen Geistes. Wer hat aufgepasst, wann bekommt man den Heiligen Geist? Wenn man Jesus im Glauben annimmt, als ihr gläubig wurdet. So, da haben sie den Heiligen Geist bekommen. Aber jetzt betet Paulus trotzdem, dass sie diesen Heiligen Geist bekommen. Und ich lese es nochmal, Vers 17 in einer neueren Übersetzung. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht, also wörtlich Weisheit und Offenbarung zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. So, das Zweite, was der Heilige Geist tut, was wir uns heute anschauen wollen, ist Erkenntnis. Und das ist das, um was Paulus bittet. Paulus sagt, ihr habt den Heiligen Geist schon bekommen. Jeder, der gläubig ist, hat den Heiligen Geist. Wenn du in die Gemeinde kommst und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wir haben das heute schon gehört, dass sowas auch möglich ist, dann hast du den Heiligen Geist vielleicht auch noch nicht. Aber in dem Moment, wo du anfängst, dein Leben mit Jesus zu gehen, wo du im Glauben dein Leben in Gottes Hand legst und ihn annimmst als dein Erlöser und als deinen Herrn, da schenkt Gott die sogenannte Wiedergeburt, ein neues Leben beginnt. Und er schenkt dir diesen Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und der, wir werden das nachher gleich noch sehen, was da noch alles passiert. Und der ist dann da. Aber jetzt bittet Paulus darum, dass Gott uns diesen Geist der Erkenntnis schenkt. Und ich glaube, da geht es nicht darum, dass wir nochmal was anderes bekommen, sondern dass dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, uns diese Erkenntnis gibt und dass wir diesem Geist Raum geben. Dass wir verstehen, was Gott von uns möchte und dass wir vor allem verstehen, was Gott für uns hat. Wer von euch hat die Bibel gelesen, bevor er gläubig wurde? Es sind nicht so viele, nur ein paar. Habt ihr viel verstanden? Also mir ging es auch so. Ich weiß nicht, wie lange das war. Vermutlich so mindestens ein halbes oder ein Jahr habe ich in der Bibel gelesen. Und ehrlich, ich habe nichts kapiert, aber auch gar nichts. Und das ist die typische Erfahrung, die jeder macht, der die Bibel liest und der nicht ein bisschen Hilfe hat. In dem Moment, wo du gläubig wirst, schenkt Gott dir den Heiligen Geist. Und was macht dieser Heilige Geist? Er erklärt dir das Wort Gottes. Und plötzlich ist das, was vorher im Buch mit 7 Siegeln war, so wir kennen das, hat eine ganz andere Bedeutung eigentlich, aber was vorher böhmische Dörfer waren oder wo du nur Bahnhof verstanden hast, plötzlich, also nicht alles auf einmal, aber so Stück für Stück beginnst du Dinge zu verstehen. Und das ist der Heilige Geist, der in dir wirkt, der dir Dinge erklärt, der Geist der Erkenntnis. Wir verstehen, wer Gott ist. Der Heilige Geist, sagt Jesus, der wird uns in alle Wahrheit leiten. Das ist das, was der Heilige Geist auch tut. Er erklärt uns Dinge. Er erklärt uns, wie Gott ist. Er erklärt uns nicht alles auf einmal. Manche Dinge, die bleiben bis zum Ende ein Rätsel, wo wir sagen, Gott, warum machst du das so? Warum machst du das nicht anders? Damit dürfen wir auch lernen zu leben. Aber er erklärt uns auch manches und hilft uns zu verstehen, wer Gott ist, was Gott möchte, was Gott für uns vorbereitet hat. Und an der Stelle möchte ich schon mal andeuten, da steht auch der Geist der Offenbarung. Wir haben vorher schon gesagt, wenn jemand so einen Eindruck hat von Gott, wir glauben, dass Gott auch heute noch redet. Wir glauben, dass Gott in der Bibel geredet hat und dass das auch eine abgeschlossene Offenbarung ist. Aber wir glauben trotzdem, dass Gott, so wie es Paulus eben an verschiedenen Stellen auch schreibt und wie wir es im Alten Testament auch sehen, dass Gott manchmal durch einzelne Menschen redet und uns Dinge zeigt, die eben für die heutige Situation wichtig sind und die in dieser Form nicht in der Bibel drinstehen können. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber wir glauben, dass diese Prophetie, so nennt es die Bibel, auch heute noch eine Gabe ist, die Gott seinem Volk schenkt und von der wir profitieren dürfen und wo wir uns danach ausstrecken dürfen. Paulus sagt, mir wäre es am allerliebsten, ihr würdet alle prophetisch reden. Nicht gleichzeitig, das ist dann auch noch ganz hilfreich, aber das kann man dann ja noch regeln. Aber dass wir uns jedenfalls alle danach ausstrecken und sagen, Gott, wenn du anderen Menschen, einzelnen Menschen oder auch der ganzen Gemeinde was sagen möchtest und du möchtest mich dazu gebrauchen, hier bin ich, gebrauch mich. Ich möchte mich zur Verfügung stellen, ich möchte das Risiko eingehen, vielleicht was falsch zu hören. Lass mir dir eins sagen, die alttestamentlichen Zeiten, als man Propheten gesteinigt hat, die sind vorbei. Ich habe vorher gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist das, was neutestamentlich ist. Jemand sagt was und sagt, hier, so spricht der Herr und ich habe gehört. Und dann sagen wir, ist okay, wir prüfen das. Und wenn wir der Meinung sind, ist okay, dann ist gut. Und wenn wir der Meinung sind, war vielleicht ein bisschen daneben, ist auch nicht schlimm. Aber ich möchte halt keine Predigt über Prophetie halten. Aber es gehört dazu. Den dritten Punkt, den finden wir im nächsten Vers, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also jetzt haben wir schon wieder das Erbe, aber wir haben vor allem die Hoffnung. Gott schenkt uns eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf das, was kommen wird. Und lasst mich hier eins sagen, es wird den Christen immer wieder nachgesagt, dass die Christen die Leute auf die Ewigkeit vertrösten und sagen, ja, hier ist schlecht, aber dann in der Ewigkeit, da werden wir für alles entschädigt und ja, hier auf Erde ist einfach schlecht als Christ und so. Aber in der Ewigkeit, oh, da wird es schön. Und so vertröstet man die Leute aufs Jenseits. Und wisst ihr was, ich habe das noch nie so gesehen, ich habe das noch nie so erlebt. Manche würden mir das vielleicht auch unterstellen, aber ich habe das auch noch nie gemacht. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, dass wir als Christen in der Welt hier so viele Vorteile haben, so viele Segnungen haben, so viele Dinge, die ich um nichts in der Welt eintauschen würde, dass ich sage, selbst wenn es keine Ewigkeit geben würde, das, was ich hier auf der Welt schon mit Gott erlebe, das ist für mich schon absolut genug. Also nicht so genug, dass ich sage, ich verzichte da drauf im Himmel und so, aber das wird mir als Motivation schon reichen. Wir müssen die Leute nicht auf die Ewigkeit vertrösten, weil das Leben mit Jesus hier auf dieser Welt ist so super, dass ich sage, das ist schon eigentlich ein Wert in sich. So, wenn Paulus hier von Hoffnung redet, dann ist das auch was für die Zukunft, aber es ist auch was für hier. Wir haben Hoffnung, dass wir uns nicht immer mit Krankheit abfinden müssen. Wir haben Hoffnung, dass wir uns nicht immer mit verfahrenen Beziehungssituationen abfinden müssen. Wir haben die Hoffnung, dass wir uns nicht immer mit kaputten Ehen abfinden müssen. Und wir haben so viele Beispiele, wo Gott Dinge verändert hat, wo Gott Ehepaare zusammengeführt hat, wo Gott Eltern und Kinder miteinander versöhnt hat, wo Gott Leute, die miteinander im Streit waren, miteinander versöhnt hat, wo Gott Menschen geheilt hat, Menschen Arbeit gefunden haben und ich weiß nicht was alles. Zum Teil, manche sagen ja vielleicht, ja gut, Arbeit finden ist ja nichts Übernatürliches. Manchmal auch schon, aber das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Aber wo wir einfach immer wieder sehen, wie Gott uns Hoffnung schenkt und sagt, du, ich bin derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und mit dem dürfen wir reden. Und das ist unser Freund. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben. Und die haben wir durch den Heiligen Geist, der uns diesen Kontakt ermöglicht. Und deswegen ist wichtig für uns zu wissen, was uns gehört. Ich hätte jetzt eine Aufzählung machen können von all den Segnungen, die Gott uns versprochen hat. Da würden wir wahrscheinlich morgen Abend noch hier sitzen und uns über all die Dinge austauschen, die Gott uns versprochen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns im Wort Gottes auskennen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir nachlesen, was hat uns Gott eigentlich geschenkt. Das beginnt mit unserer Errettung. Das beginnt mit dem ewigen Leben, was er uns schenkt. Und eben auch die Sachen, die ich gerade schon angeführt habe. Eben Führung und Leitung. Gestern Abend Freitagabend hattet ihr in der Jugend so ein Thema, was ist, wenn Gott nicht redet? Oder umgekehrt eben auch, was ist, wenn Gott redet? Ich glaube, viele von uns, die haben ein Problem mit der Führung Gottes, nicht deswegen, weil Gott nicht redet, sondern weil wir vielleicht nicht damit einverstanden sind, mit dem, was er sagt. Aber ja, wieder ein anderes Thema. Aber Gott ist bereit, dir zu sagen, was gut für dich ist. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich Gott gefragt habe, Herr, was soll ich denn machen beruflich? Ging es darum, was ich studieren soll. Und dann, ich habe einfach kein Reden Gottes gehabt. Und ich habe mir gedacht, Gott, was ist los? Und er hat einfach nichts gesagt. Und ich habe gesagt, aber du hast doch versprochen, dass du mich führen willst. Und da habe ich zu Gott gesagt, jetzt pass mal gut auf, wenn du jetzt nichts sagst, dann mache ich das und das. In dem Fall war es, ich studiere Chemie. Und dann hat Gott nichts gesagt. Da habe ich gesagt, so, mache ich das jetzt. Selber schuld, genau. Jetzt, ein paar Jahre später, kann ich das einordnen. Gott hat sie gesagt, ist doch vollkommen Schnurz, was du studierst. Am Ende wirst du Pastor. Und ich hätte auch was anderes studieren können und ich hätte bestimmte Dinge lernen können. Und so habe ich halt die Dinge, die ich lernen sollte, im Chemiestudium gelernt. Und dann hat Gott mich, und da hat er sehr deutlich geredet, am Ende auf den Weg gebracht, den er haben wollte. Und das ist was wir haben. Wir haben eine Hoffnung, dass Gott uns nicht hängen lässt, dass Gott zu uns redet, dass Gott mit uns geht. Der nächste Punkt, den wir haben, das ist der meiner Predigt heute den Titel gegeben hat, mit der Kraft. Er gibt uns Kraft. Vers 19. Also wir sind immer noch dabei zu erkennen, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also muss ich ehrlich sagen, da steige ich jetzt aus. Das ist mir zu viel Macht und Wirksamkeit und Stärke und so. Aber was ich merke, ist, dass es hier offensichtlich um eine ganz, ganz große Kraft geht. Um eine Kraft, die uns hilft. Und ich habe mir überlegt, um was geht es bei dieser Kraft? Er sagt hier, was die überragende Größe seiner Kraft ist an uns, den Glaubenden. Also diese Kraft, die ist nur, nicht nur irgendwie da und die hat Gott nicht nur irgendwie benutzt, um das Weltall zu schaffen oder um sonst irgendwas zu tun, sondern das ist die Kraft, die an uns wirkt. Ich könnte auch sagen, in uns wirkt, durch uns wirkt. Das ist diese Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt. Das griechische Wort für Kraft ist Dynamis. Und daher hat Alfred Nobel sein Wort für Dynamit abgeleitet. Und ich glaube, wir alle können verstehen, dass Dynamit was sehr Kraftvolles ist. So, und Gott schenkt uns Dynamit. Er schenkt uns Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Jesus hat mal gesagt, wenn du genug Glauben hast, dann sprichst du zu diesem Berg und der Berg wird sich hinwegheben. Alfred Nobel hat gesagt, wenn ich genügend Dynamit habe, dann spreche ich zu dem Berg, er soll sich wegheben, dann wird er das machen. Das ist eine sehr biblische Vorgehensweise. Und wenn du Glauben hast, dann darfst du diese Dynamis, diese Kraft nutzen und sagen, dieser Berg, der wird sich wegheben. Ich werde an diesem Berg nicht scheitern. Entweder der Berg geht oder ich gehe über den Berg drüber. Also Gott hat dann ja immer noch verschiedene Möglichkeiten, uns zu helfen. Manche Leute bitten Gott um Geduld und denken, Gott schenkt ihnen Geduld. Und wisst ihr, was Gott macht? Er schenkt euch Gelegenheiten, um Geduld zu lernen. Gott ist da manchmal auch humorvoll und Gott geht immer einen guten Weg mit uns. Aber Gott schenkt uns diese Kraft. Und egal, ob Gott seine Kraft dadurch zeigt, dass er deine Probleme beseitigt, oder ob Gott seine Kraft dadurch zeigt, dass er dir hilft, in den Problemen durchzuhalten und diese Probleme zu meistern mit ihm, das ist relativ unerheblich. Das entscheidet Gott in seiner Weisheit. Aber Gott schenkt uns diese Kraft. Und deswegen ist wichtig, dass wir diese Kraft kennen, die in uns ist. Dass wir mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Wenn du vor einem Problem stehst, dann rechne, und da sind wir wieder bei der Perspektive, dann denk nicht so sehr an das Problem, sondern denk an Gottes Möglichkeiten. Viele von euch haben das vielleicht schon mal gehört, mit dem König David, also noch nicht König war, also dem Goliath gegenübergestanden ist und er hätte sagen können, boah, ist der groß. Mit dem werde ich nicht fertig. Das ist nun nicht biblisch, aber was hat David gesagt? Er hat gesagt, super, der ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. So, du kannst immer das Problem sehen oder du kannst die Möglichkeit sehen, wie Gott mit diesem Problem umgeht. Und Paulus sagt uns, dass diese Kraft in uns, an uns, den Gläubigen wirkt. Und deswegen, schau nicht auf die Probleme, schau auf die Kraft Gottes. Schau darauf, was Gott durch diese Probleme macht. Wir können sagen, das ist ein großes Problem, oder wir können sagen, das ist eine wunderbare Möglichkeit für Gott, sich zu verherrlichen. Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir unseren Kindern irgendwann mal den Satz verboten haben, das kann ich nicht. Und ich versuche mir selber diesen Satz immer wieder zu verbieten. Das geht nicht. Hast du das schon mal gehört? Das geht nicht. Wenn Abraham so gehandelt hätte, dann wird es heute kein Volk Israel geben. Gott kommt zu Abraham und sagt, du wirst ein Kind haben. Got it. Jesus wandelt auf dem See. Petrus sagt, lass mich zu dir kommen. Jesus sagt, komm. Petrus sagt, got it. Petrus sitzt im Gefängnis. Kommt ein Erdbeben, die Tür geht auf. Der Engel sagt, Petrus, komm raus. Petrus sagt, got it. Die Gemeinde, die betet für die Freilassung von Petrus, die hört, dass es draußen an der Tür klopft. Die Magd geht raus, guckt durchs Fenster, macht nicht auf, kommt wieder zurück und sagt, draußen steht Petrus. Got it. Wir sind immer so schnell dabei zu sagen, geht nicht, kriegt man nicht hin, kann ich nicht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und mich ärgert es so, dass Toyota uns das geklaut hat. Was erlaube Toyota? Nichts ist unmöglich, ist nicht Auto, ist Jesus. Und das gilt für uns. Das gilt nicht irgendwo in Korea, in Afrika oder sonst irgendwo. Das gilt für dich. Mir ist nichts unmöglich, weil der Sieger auf meiner Seite steht, weil die Kraft Gottes auf meiner Seite steht. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Was für eine Kraft ist es? Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Reicht das für deine Probleme? Seid ihr nur da? Das ist die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und die reicht. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und jetzt suchst du irgendeinen großen Namen raus, der viel Macht hat. Und Jesus ist größer. Und dann nimmst du noch die Namen dazu, die du nicht kennst, die in der unsichtbaren Welt was zu sagen haben. Und selbst ihren Höchsten, Jesus ist größer. Und dann machen wir die letzten zwei Verse. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die ist sein Leib, dessen, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich habe den Eindruck, der Paulus, der weiß gar nicht mehr, was er schreiben soll. Die Fülle, die alles in allen erfüllt und noch größer. Und es ist irgendwie, man kann das mit menschlichen Worten schon gar nicht mehr ausdrücken. Jesus ist das Haupt. Und Jesus hat beschlossen, sich in seiner Gemeinde zu offenbaren, die Gemeinde zu erfüllen. Und das ist, was Gemeinde so spannend macht in meinen Augen. Dass Jesus da ist. Wir sind nicht irgendjemand. Wir sind der Liebesgedanke Gottes. Wir sind seine Braut. Wir dürfen dazugehören. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wer hat es gesagt? Nicht Jesus. Bill Heibels. Aber das ist was, was Gott beschlossen hat. Einer dieser Ratschlüsse, von dem Martin vor zwei Wochen uns erzählt hat. Gott hat die Gemeinde nicht als Notnagel oder das hat sie irgendwie so entwickelt, erdacht, sondern das war ein Plan Gottes. Und durch diese Gemeinde will Gott diese Welt segnen und verändern und neues Leben bringen. Und wir dürfen dabei sein. Wir sind noch nicht so wirklich Pfingstler, aber das wäre jetzt eine gute Möglichkeit gewesen, ein lautes Halleluja zu sagen. Aber ich möchte euch nicht dazu zwingen. Ja, ja, ist okay. So, damit sich das auch gelohnt hat, dass das Ding hier steht, schreibe ich noch ein paar Dinge drauf. Aber das geht jetzt relativ zügig. Wer von euch sucht gerade eine Wohnung? Das ist super. Aber der Heilige Geist hat eine Wohnung gesucht. Gott macht Wohnung in uns. Das ist Pfingsten. So, wir sind eine Wohnung des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, ist nicht irgendein Gas oder ein Einfluss oder sowas, sondern wer ist der Heilige Geist? Er ist Gott. So, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung macht, dann nimmt Gott Wohnung in uns. Und Gott ist übernatürlich. Glaubst du das, dass Gott übernatürlich ist? Also wenn Gott nicht übernatürlich ist, dann hast du ein Problem mit deinem Gottesbild. Gott ist übernatürlich. Jetzt wohnt der übernatürliche Gott in dir. Der wohnt nicht irgendwie in der Gemeinde, da wohnt er auch. Der wohnt auch nicht irgendwo, was weiß ich wo, sondern der wohnt in dir. Der übernatürliche Gott wohnt in dir. Und jetzt überleg dir, was das für dich heißt. Was heißt das? Wenn ein übernatürlicher Gott in dir wirkt, dann wirst du in deinem Leben was erleben? Was Übernatürliches. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass in unserem Leben übernatürliche Dinge passieren. Da passieren nicht alle zwei Minuten irgendwelche Wunder. Also versteht mich nicht falsch. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt ist alles gut, Gott macht alles für mich. Aber wir dürfen damit rechnen, dass Dinge übernatürlich werden. Wie viel, wie oft, zu welchen Zeitpunkten, all das, das entscheidet Gott in seiner Weisheit. Aber lasst uns damit rechnen, dass übernatürliche Dinge passieren in unserem Leben. Das ist genau das, was Paulus auch in diesem Abschnitt uns sagen möchte. Und das ist der Grund, weshalb wir als Gemeinde sagen, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Einer unserer 7 Werte. Wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Rechne mit dem Übernatürlichen in deinem Leben. Irgendjemand hat mal gesagt, arbeite, als ob alles Beten keinen Sinn hätte. Und bete, als ob alles Arbeiten keinen Sinn hätte. Natürlich planen wir und denken wir nach und stellen Überlegungen an und arbeiten und sind fleißig. Ein schönes Beispiel dafür ist Josef in Ägypten, wie er einfach geplant hat, wie er Prophetie kombiniert hat mit weiser Vorausplanung und mit harter Arbeit. Und du siehst, wie Gott es benutzt hat. Das ist für mich ein ganz, ganz klassisches Beispiel, wie übernatürlich natürlich sein kann. So wie auf der Konferenz jetzt. Nächstes Jahr, Pfingsten 2020. Du hast keine anderen Pläne. Genau. Ja, schauen wir mal. Genau. Also, und das, was wir jetzt alles bekommen durch diesen Heiligen Geist, der in uns wohnt, und dann bin ich am Ende, wir haben die Gewissheit unserer Erlösung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, oder ich weiß nicht, wie der Spruch genau geht, aber ich weiß, dass ich erlöst bin. Wenn du nicht weißt, dass du erlöst bist, dann kann das 2 Ursachen haben. Entweder du bist vollkommen falsch geprägt worden von irgendwelchen Leuten, die dir irgendwelche seltsamen Gedanken ins Hirn gesetzt haben, oder du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen. Wir können dir gern helfen, rauszufinden, um was es da geht. Aber im Normalfall ist es so, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wenn du mit Jesus anfängst zu leben, dann weißt du, dass du ewiges Leben hast. Das ist das, was der Johannesbrief uns sagt. Das Nächste, was passiert ist, wir verstehen die Bibel. Erkenntnis. Wir verstehen, wer Gott ist. Wir erkennen, was Gott mit uns vorhat. Wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wir bekommen Kraft, wo wir bisher versagt haben. Du hast einen Punkt in deinem Leben, an dem du nicht vorwärts kommst. Hier ist die Kraft, die dir hilft, an diesem Punkt zu überwinden und vorwärts zu gehen. Wir haben Mut, wo wir bisher verzagt waren. Du würdest gerne irgendwas tun oder hast einen Auftrag von Gott oder stehst vor irgendeiner Herausforderung und du traust dich nicht, diesen Schritt zu tun. Hier ist der Mut. Wir bekommen ihn durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dann schließlich die Geistesgaben. Gott schenkt seiner Gemeinde Geistesgaben. Die Prophetie habe ich vorher schon was gesagt. Krankenheilung. Unser Verband, unser Gemeindeverband ist gegründet worden, weil Gott einem Mann, also nicht bloß einem, aber eben diesem eben auch, die Gabe der Krankenheilung geschenkt hat und der bereit war, diese Gabe einzusetzen. Gott schenkt die Gabe der Zungenrede, so das typisch Pfingstliche. Wozu braucht man sowas? Manche Leute sagen, ich komme ganz gut ohne klar. Ja, man kann ohne leben, aber es ist eine Kraftquelle. Es ist eine Möglichkeit, für Dinge zu beten, von denen du keine Ahnung hast. Paulus sagt, wer im Geist betet, der baut sich selber auf. Jetzt könnte ich eine Umfrage machen, wer braucht es nicht? Aber ihr lasst es mal bleiben. Aber wenn du Kraft brauchst, hier ist eine Kraftquelle, die du anzapfen kannst. Die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Auslegung, die Gabe der Wundertaten. Da gibt es so viele Dinge, die wir als Einzelne und als Gemeinde so gut brauchen könnten. Und ich möchte dir Mut machen. Der Heilige Geist, der übernatürlich wirkt, der wohnt in dir. So, ich weiß nicht, was der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen lebendig macht. Ich weiß nicht, wo deine Gedanken sich angedockt haben und hängen geblieben sind. Aber ich möchte dir Mut machen. Nimm diesen einen Gedanken oder vielleicht auch zwei Gedanken mit von heute. Veranker das und bet darüber, lies darüber, sprich mit Gott darüber. Wenn du magst, sprich mit jemandem aus unserem Team hier. Klär das mit Gott. Mach die Dinge fest, mach einen Knopf dran. Sag nicht einfach, das wird irgendwie passieren, sondern mach Schritte. Überleg dir eine Strategie, wie du vorgehen möchtest. Und dann lasst uns diese Kraft, die Gott uns schenkt, diesen Segen, den Gott uns schenkt, einfach in die Praxis umsetzen. Ich würde gerne noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Segen geschenkt hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Siegel gegeben hast, diese Anzahlung, dieses Pfand auf die Herrlichkeit. Und ich danke dir, Herr, dass wir anfangen dürfen, als deine Kinder zu leben, als deine Kinder zu dienen. Ich danke dir, Herr, dass du uns Möglichkeiten geschenkt hast, ja, diese Kraftquelle in unserem Leben anzuzapfen, diese Kraftquelle zu nutzen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, Herr, dass wir verstehen, was es für uns persönlich bedeutet. Dass wir das nicht bloß irgendwie theoretisch wissen, sondern dass wir es wirklich praktisch anwenden können in der nächsten Herausforderung, die auf uns wartet. Ob das Menschen sind, die uns herausfordern, ob das Situationen sind. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diese Kraft nutzen, die du uns geschenkt hast. Und dass wir uns immer wieder neu klar machen, dass wir Menschen sind, die den Heiligen Geist in sich haben und dass wir Möglichkeiten haben, die andere Menschen nicht haben. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns davor bewahrst, dass uns das überheblich macht, aber dass du uns auf der anderen Seite auch davor bewahrst, dass wir diese Kraftquelle und diesen Segen, der in uns schlummert, dass wir den nicht einfach ungenutzt lassen, sondern dass wir in deinen Möglichkeiten leben, dass wir uns, ja, so wie es Paulus gesagt hat, dass wir das erkennen, dass wir sehen, Herr, wer du bist und was du uns geschenkt hast. Und dass wir diese Kraft erkennen, die in uns wohnt und mit der wir unser Leben meistern können. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns vorwärts gehst und dass du ein geduldiger Gott bist. Dass du bereit bist, dich auf unsere Geschwindigkeit einzulassen. Und dass du bereit bist, immer wieder neu mit uns anzufangen und nochmal von vorne zu beginnen. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Amen.